Guten Morgen, mein Name ist Reinhard Leistner, ich gehöre hier auch zur Board Crew, wie vorher schon erwähnt. Und ich fühle mich natürlich sehr wohl hier in diesem Gottesdienst, wenn fast alle hier von House for Nation vorne stehen, und das ist richtig schön. Ein Vorgeschmack auf den Lobpreis im Himmel, den wir haben werden, wo alle Völker vereint sein werden, und wir werden das auch viel öfters erleben. Vorfreude auf den 1.3., auch ein Gottesdienst, den wir gemeinsam gestalten mit House for Nations. Vielen Dank, ihr Lieben. Sehr, sehr schön. Ja, ich bin ein bisschen nervös, weil ich werde heute keine Predigt halten, die jetzt viele, das ist so eine Wohlfühlpredigt, wie ich sie eigentlich gerne halte, so wo man einfach was Schönes immer sagt. Aber wir leben eben in einer Welt, die ist nicht so ganz so schön, ist auch sehr schön, aber auch voller Bösem. Und ein bisschen knüpft die Predigt an die letzte Predigt von Frank letzten Sonntag. Jesus kommt wieder, und dann war die Frage, auf welches Pferd setzt du? Und jetzt wollte ich den Bogen spannen von Pferd auf Pony. Die Predigt heißt, das Leben ist kein Ponyhof. Ist jetzt nicht unbedingt so ein neuer Gedanke oder ein neuer Spruch, den gibt es schon ein bisschen länger. Aber mir fiel nichts Besseres ein. Also, die Frage ist wirklich, in welcher Welt leben wir? Und ich habe so überlegt, Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, der Retter, der wurde geboren. Wir wissen das alle, wir haben es gerade wieder so schön gefeiert in einem ganz einfachen Stall in Bethlehem. Alles wunderschön, dann kamen die drei Weisen, brachten ihre Geschenke. Und dann kam plötzlich ein grausamer Mörderer, also Herodes, der alle Kinder, die in dem Zeitpunkt geboren wurden, grausamst tötete in Bethlehem. Schöne heile Welt, beschauliche Krippe in Bethlehem, alles vorbei. Man hört Geschrei von Müttern, von Vätern, man hört das Weinen der Kinder, man sieht Blut, man riecht nur den Tod. Ich war vor 2 Jahren in dieser Geburtskirche in Bethlehem, bestimmt auch manche von euch, einige gehen nächstes Jahr dahin. Kein so schöner Ort, ja, so religiös alles. Mir hat es viel besser gefallen in diesen Höhlen, wo die Hirten sich damals dann da getroffen hatten oder vor dem Wetter sich Schutz gesucht hatten. Aber ein guter Freund von mir, ein arabischer Pastor aus Israel, der sagte mir: Reinhard, wenn du dann in diese Geburtskirche gehst, in Bethlehem, dann wird da einer von diesen Wächtern, die haben so, glaube ich, so rote Mäntel an, ja, der wird da stehen und der hat Schlüssel für eine Gruft, wo diese Knochen von den Kindern, die damals getötet wurden, noch liegen. Da musst du immer fragen, gibst du ein bisschen Backschisch, ja, und dann klappt das schon. Ich habe mir das dann verkniffen, dachte mir, naja, ich bin jetzt nicht hier zum Totengebeide anschauen, aber es hat mich irgendwie erinnert, jetzt auch in der Predigtvorbereitung, an das, was es heute vielfach, weltweit, millionenfach gibt, nämlich dass ungeborenes Leben getötet wird. Und Abtreibung heute ist etwas mittlerweile ganz normal gewordenes. Ein Freund von mir hat recherchiert und hat gesagt, in den letzten 18 Jahren wurden 1 Milliarde Kinder abgetrieben. Das heißt, jeden Tag ungefähr eine Stadt der Größe von Velbert abgetrieben. Und das bringt mich so auf das, was wir heute betrachten wollen. Und ich hoffe, wenn du heute zum ersten Mal hier bist und eigentlich eher so ein Beobachter des der Christen bist, vielleicht so ein bisschen skeptisch, ich hoffe und bete, mein Gebet ist wirklich, dass auch du etwas mitkriegst von dieser Predigt. Denn es geht nämlich um den, der versucht, unser Leben zu zerstören und der versucht überhaupt zu töten. Ja, Johannes 10, Vers 10 sagt, dass der Feind gekommen ist als ein Mörder, jemand, der stiehlt, der mordet und der vernichtet, der unser Leben vernichtet. Und wenn du mal so sehen willst, wie viel Wut der Teufel hat über den Menschen, wie viel Hass er hat, dann geh mal auf eine Marsch für das Leben-Demonstration. Ich war auf noch keiner, würde gerne mal gehen, aber habe das mehrfach gehört von Leuten oder Medien, wie dann diese Gegendemo voller Hass und Spott auf diese Leute, die nur da stehen, ganz still für das Leben einstehen, was die da auf diese Demonstrierenden ablassen und größter Polizeischutz, dass den paar Leuten da nichts passiert, die mit ihren Kreuzen da stehen. Wir spüren etwas von der Wut des Feindes. Die Bibel sagt, dass der Feind ein besiegter Feind ist. Und wir wissen, dass aus der Tierwelt ein Tier, das verwundet ist, das ist sehr gefährlich. Der Teufel ist wütend und er hasst alle Menschen, weil sie das Ebenbild Gottes tragen. Und er hasst besonders die, die Jesus nachfolgen, weil sie ihn schaden können, weil sie ihm sehr gefährlich sind. Deshalb, je mehr Menschen er vorher umbringen kann, bevor sie auf die Welt kommen, desto besser für ihn. Ich möchte aber jetzt auch zu dir sagen, vielleicht bist du hier und hast auch mal abgetrieben. Ich möchte dir sagen, dass Gott nicht mit Verdammnis da ist. Er sieht dein Herz, er sieht deinen Schmerz. Niemand geht es gut damit. Er sieht deine Verurteilung im Herzen. Und er sagt, komm zu mir, ich möchte dich trösten, ich möchte dir vergeben, ich möchte alles neu machen. Es gibt keine Verdammnis bei Gott. Und doch ist es wichtig, dass auch wir etwas, was Schuld ist, was Schuld vor Gott bedeutet, dass wir das nicht wegsprechen als, ja, musstest du ja tun oder das war der richtige Schritt. Nächstes Bild zeigt uns so einen, müsste eigentlich jetzt so ein Bild sein von einem, ja, dankeschön, zeigt uns das Bild von einem Ritter. Möchte ich heute mal fragen, wenn du morgens in den Spiegel schaust, siehst du dann so aus? Jeden Tag, sagt Frank. Also, es ist entscheidend, dass wir A, unseren Feind kennen. Jeder, der Fußball spielt, weiß ganz genau, wenn ich einen Gegner habe und ihn besiegen will, muss ich genau wissen, wo ist seine schwache Stelle, wo spielt er die Flanken zu weit oder wie auch immer, wo komme ich rein. Wir müssen unseren Gegner kennen, wir müssen wissen, dass wir im Kampf sind. Ja, Jesus kämpft für uns, das haben wir als allererstes Lied gesungen, unser Gott kämpft für uns, aber das heißt ja nicht, dass er alles für uns macht. Wir müssen wissen, wer wir sind. Und wenn du noch nicht in Christus bist, dann überleg mal, wie dein Leben bisher gelaufen ist. Auch du wirst angegriffen. Aber eins ist klar, jemand, der sich rauswagt, der dem Feind schädlich wird, der kriegt richtig was vor den Latz geknallt. Ich kenne das auch. Ich habe auch gesagt, dieses nächste Jahr möchte ich evangelistisch vorangehen. Es gibt Teams aus USA, aus Schottland, Schweden und verschiedenen Ländern, die wollen im Ruhrgebiet Menschen von Jesus erzählen. Und wir haben die eingeladen mit Campkins zusammen. Wir wollen vorangehen, wir wollen Feindesland einnehmen, wie man so schön als Christen sagt. Für dich vielleicht, der du hier selten herkommst, eine komische, martialische Begriffsführung. Aber die Bibel sagt, dass der Gott dieser Welt ist der Teufel. Und wie können wir uns jetzt vorstellen, dass wir zum einen mal davon reden, dass Jesus der Sieger ist und schon gesiegt hat und der Teufel schon verloren hat und gleichzeitig erleben wir aber nicht so viel davon, zumindest nicht, wenn wir hier in Deutschland gucken, wenig bekehren sich zu Jesus, Menschen, wie wir gehört haben, gerade auch Krebs und viele Krankheiten wüten um sich, werden mehr. Ja, wie ist das denn? Wenn du den Kairos-Kurs besucht hast oder vielleicht mal besuchen möchtest, im zweiten Kapitel vom Kairos-Kurs hören wir, dass wir uns das so vorstellen können, das ist also ein, für alle, die es nicht wissen, ein Missionskurs, dass damals, als die Alliierten am D-Day, ja, an die Normandie kamen, das war praktisch, die kamen an, Jesus kam, wurde geboren, kam in die Welt, sie kamen an Europa an und haben dann 2 Monate gekämpft, bis sie dort den Beachhead, bis sie dort den Strand eingenommen hatten. Könnte man sagen, das ist so Ostern, der Sieg, Jesus hat gesiegt. Als die Alliierten an der Normandie angekommen waren und die deutsche Wehrmacht und die anderen vertrieben haben, da war dann schon klar, jetzt ist vorbei. Jetzt ist die Kapitulation nur noch eine Frage der Zeit. Aber dann der V-Day, der Victory Day, also wie die Amerikaner gesagt haben, der 8. Mai 1945, der Tag der Kapitulation, da war dann noch ungefähr ein Jahr später erst. Da gab es viele Kämpfe und es gab viel verbrannte Erde und es war noch viel, viel zu kämpfen und auch viel, viel zu opfern. Und so können wir uns das vielleicht auch jetzt vorstellen. Wir leben in dieser Zeit dazwischen. Ja, Jesus hat gesiegt. Der Feind ist ein besiegter Feind. Gott kämpft unsere Kämpfe, aber es gibt noch zu kämpfen. Wir haben noch Land einzunehmen. Und wir dürfen nicht so tun, als sei das Leben ein Ponyhof. Und als sei einfach, jetzt geht es nur noch darum, dass wir Hauptsache noch ein schönes Leben haben, bis wir in den Himmel kommen. Nächste Folie zeigt uns die verschiedenen Namen des unseres Feindes. Und die Namen des Feindes zeigen auch seine Taktik. Ja? In der Offenbarung Kapitel 12, ich hatte vorhin daraus zitiert in Vers 12, dass der Feind wütend ist, weil er wenig Zeit hat. Da steht eben auch, da steht ganz viel, könnt ihr gerne mal nachlesen, die Zeit gibt es jetzt nicht her. Aber da stehen schon mal hier ungefähr 5 verschiedene Namen des Feindes in einem halben Kapitel. Er wird Satan genannt, der Teufel, also Satan heißt der Widersacher, der Ankläger, der uns Tag und Nacht anklagt vor dem Thron Gottes. Tag und Nacht sagt er, der Reinhard, der lebt nicht heilig, der Reinhard, der hat dich hier verleugnet oder hat das gemacht oder das. Er sucht alle möglichen Gründe, uns anzuklagen. Er hat recht damit. Wir sind nicht heilig, wir sind nicht perfekt, wir sind nicht so wie Jesus, noch nicht. Und er ist auch der Widersacher, er steht uns entgegen. Wenn du dich aufmachst in deinem Gebetsleben, jetzt auch am Anfang des Jahres, und du sagst, ich möchte eigentlich ein betender Mensch sein, ich kann dir sagen, du kriegst richtig Wind um die Ohren geblasen. Es wird nicht einfach so locker sein. Stehst früh morgens auf und freust dich, ach ja, jetzt bete ich mal eine Runde. Du wirst angegriffen, du wirst da sitzen und denken, wann geht die Zeit vorbei? Ja? Und das ist also eine Handschrift auch von dem, der uns widersteht. Dann der Teufel, Diabolos, ja, das ist von dem Wort Diabolos, Durcheinanderbringer. Der bringt Dinge durcheinander, Missverständnisse treten plötzlich auf, wo du sagst, wie kann das denn sein? Du habe ich auch gar nicht so gemeint, was hört der andere denn da plötzlich? Und plötzlich ist Spannung da und es ist Kampf. Das ist die Handschrift unseres Feindes. Er wird als großer roter Drache, ja, mit 5 Häuptern und 7 Hörnern und so weiter, kannst du alles nachlesen. Alte, listige Schlange, was macht eine Schlange? Wir kennen es von der Geschichte im Paradies. Sie verführt, sie verführt uns mit Halbwahrheiten, mit Lüge. Sie versucht, etwas zu finden, was in uns andockt, ja, was in uns irgendwas hervorruft an Interesse, was wir als gut empfinden, als wichtig, als wertvoll. Und damit führt sie uns weg von der Wahrheit Gottes. Und ja, der Ankläger, ich kenne es auch jetzt die letzten Tage und Wochen, wo ich mich auch gewundert habe, warum, wenn ich bete, warum ist da keine Kraft, warum ist da keine Freude, wenn ich singe, warum kommt es nicht aus dem Kopf, nicht aus dem Herzen? Und dann plötzlich wurde mir klar, ja klar, logisch, da ist ja jemand, dem gefällt das nicht. Und dann hat mich wieder ein Wort Gottes so schön oder einfach so eine Wahrheit so schön frei gemacht und mich wieder in die Gegenwart Gottes geführt. Wir hatten das in einem dieser geistlichen Eindrücke, ja, wo der Feind uns belügt und sagt, du bist unwürdig. Du schaffst es ja gar nicht. Schau mal deine Versuche an, Gott zu gefallen. Schau mal deine Versuche an, zu beten. Kläglich. Und wenn du dich darauf einlässt, wenn du dich auf die Stimme einlässt und plötzlich auf dich schaust und sagst, ja, also ich wollte ja eigentlich 10 Minuten beten. Nach einer Minute habe ich schon gedacht, wo ist mein Kaffee? Ja. Und ich wollte ja eigentlich eine halbe Stunde Gott lobpreisen, aber nach einem Lied war das alles schon so flach. Und dann kommt der Feind und hat schon gegen dich gewonnen. Hat dich schwach gemacht, weil du ihm geglaubt hast. Aber Jesus ist ganz anders. Jesus sagt zu dir, ich bin dein Perfektmacher. Amen. Weil er heißt Erlöser und er heißt der Redeemer, der die Lösung bringt, der uns frei macht von diesem eigenen Versuch, zu Gott zu kommen. Ja, Teufel sagt, oh Gott ist so weit weg, stell dir vor, die Entfernung zum Mond und jetzt versuch zu ihm zu kommen, indem du hüpfst. Ja, dann hüpfst du und sagt, lacht der Teufel, sagt, siehst du mal, so weit schaffst du es ja nie. Das sind so die ganzen Lügen vom Feind. Natürlich ist Gott heilig, aber deswegen haben wir unseren Jesus, Immanuel, Gott mit uns. Er ist ja der Gott ganz nah ist und der sagt, ich habe dich perfekt gemacht, deine kläglichen Versuche habe ich perfekt gemacht, sodass sie bei Gott ankommen. Und wenn es nur ein Gebet ist und wenn es nur ein für dich sehr schwaches Gebet ist, aber du hast dich aufgemacht und das zählt, das hatten wir vorher gehört, das Herz Gott sieht das Herz, nicht unsere vielen guten Versuche. Und so greift der Feind zuallererst natürlich die Einheit an zwischen zwei Menschen, das ist die Ehe. Er greift die Beziehungen an, weil er einfach das überhaupt nicht verträgt, wenn Menschen in Harmonie und in Einheit zusammen sind. Denken wir mal wieder ans Paradies. Was hat er angegriffen, sein allererster Angriff? Die Ehe zwischen Adam und Eva. Er hat sie so durcheinander gebracht, er hat sie so gegeneinander aufgebracht, dass sie mit Finger aufeinander gezeigt haben, die war es, nein, der war es, die war es, der war es. Und dann war schon ein Riesenstreit zwischen den beiden. Beziehungen gehen kaputt. Epheser 4, Vers 27 sagt, gebt dem Teufel keinen Raum. Und Paulus meint damit, keinen Raum geben, was heißt das? Indem ihr euren Zorn, ja, also die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen lässt. So wichtig für jede Beziehung, für Ehepaare, für die Beziehung zu Eltern und Kindern, dass wenn man sich streitet, und das gehört dazu, dass man dann auch zumindest bis zum Abend wieder die Versöhnung sucht und dann da beten kann, auch wenn es noch so schwer fällt. Der erste Kampfplatz ist wirklich unser Herz. Und da sind wir verantwortlich dafür. Da sind wir die, die darauf achten müssen. Also, wo habe ich es stehen? Wir müssen, komme ich gleich drauf. Also gibt es einen Vers, wo es heißt, wir sollen auf unser Leben achten, wir sollen achten darauf, wie wir leben. Ja. Ganz, ganz wichtig, dass wir auf unsere Beziehungen achten, dass wir dem Teufel keinen Raum geben, dass unser Herz nicht bitter wird, dass wir nicht in Unvergebenheit leben. Dann hat der Feind schon die Grundlage geschaffen. Wisst ihr, ich war ja in Indonesien und hatte da einen sehr alt gedienten Missionar aus Deutschland, der da schon über 30 Jahre war. Dann bei unserem allerersten Besuch in Indonesien habe ich ihn gefragt, sag mal, Bruder Werner, was ist das mit dem geistlichen Kampf? Hier sind ja die Mächte, nicht nur der Islam, sondern auch die buddhistischen Mächte und die ganzen Götzenaltäre, die Tempel und der Aberglaube und es ist ja alles hier voll. Wie kann ich mich hier geistlich vorbereiten? Wie kann ich hier dem Feind widerstehen? Was muss ich tun? Und seine Antwort war ganz schlicht und sagte, Reinhard, wenn du es schaffst, dein Herz reinzuhalten, wenn du es schaffst, dein Herz freizuhalten und in Unvergebenheit lebst und dem Herrn in diesem reinen Herzendienst, dann hast du die Basics, das Wichtigste des geistlichen Kampfes. 99% hast du dann schon getan. Es gibt natürlich auch andere Bereiche, aber das ist das Wichtigste. Und deshalb, lasst uns aufmachen, lasst uns aufstehen vom Schlaf, wo wir uns irgendwo auch festgesetzt haben in Meinungen über andere Menschen, wo wir vielleicht sogar der Ehe in irgendwelchen Grabenkämpfen liegen. Lasst uns aufstehen, aufeinander zugehen. Und sei dir bewusst, wenn du dich aufmachst am Anfang dieses Jahres für ein Leben im Gebet, du wirst Widerstand erleben, aber wir sind ja nicht alleine hier. Wir sind zusammen als Gemeinde, wir brauchen einander. Nächste Folie, also nochmal kurz zurück bitte, ich habe das nicht vorgelesen. Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen gegen Gewalten, Mächte, Weltbeherrscher dieser Finsternis, geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Ich habe das ein bisschen verkürzt. Das ist die Realität. In diesem Kampf stehen wir. Und da kannst du jetzt sagen, gefällt mir aber nicht. Und vielleicht sagst du auch, also okay, das heißt also, wenn ich mich jetzt noch mehr aufmache, mit Jesus zu leben, heißt es, ich werde dann richtig angegriffen, will ich aber nicht. Ja, wir haben keine andere Wahl. Denk an den Ritter, es gibt eine Waffenrüstung. Wir werden nicht einfach von Gott so in die Verwundung und in die Niederlage geschickt, sondern wir sind im Kampf mit dem obersten Befehlhaber Jesus Christus. Wir sind nicht alleine. Nächste Folie, danke. Danke für euer Amen. Größte Lüge. Wer ist Gott und wer bin ich? Nochmal zurück zum Paradies. Habt ihr eigentlich gewusst, dass wenn es diesen Baum der Erkenntnis nicht gegeben hätte, dann wäre das Paradies ein Gefängnis. No way out. Dann hätten Adam und Eva keine Chance gehabt. Sie wären gezwungen gewesen, da drin zu sein, hätten keine Wahl. Aber Gott hat uns von Anfang an Entscheidungsfreiheit gegeben. Wir sind freie Menschen. Wir dürfen tun und lassen, was wir wollen. Gott stellt sich uns nicht in den Weg und sagt, nein, 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 nein. Er gibt uns sein Wort. Er gibt uns seine Weisung. Aber er lässt uns freien Raum. Und das ist so eine kostbare Sache, unsere Freiheit. ohne die Liebe nicht möglich wäre. Und deshalb greift genau da der Feind auch an. Die größte Lüge, ich möchte nicht sagen, dass wir da ständig reinfallen, aber ich möchte schon sagen, das ist so die Grundlage für unseren Glauben, die der Feind beschießt. Wer bist du? Identität. Wer ist denn Gott eigentlich und wer bist du? Wer bin ich? Hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft von keinem Baum essen? Was für eine Lüge. Was für eine Verdrehung. Ja, die Schlange, Satan in Form einer Schlange, spricht mit Eva vom Baum herab, der so verlockend aussah, und kommt mit so einem Frontalangriff und sagt, hat Gott wirklich gesagt? Der Teufel stellt das Wesen, den Charakter Gottes einfach so in Frage. Sagt, hey, schau mal, kannst du Gott überhaupt trauen? Er ist doch voll die Spaßbremse. Ich habe mich ja erst mit 21 Jahren bekehrt zu Jesus. Vorher kannte ich natürlich auch, ich war konfirmiert, ich kannte natürlich auch die Christen. Und ich kannte auch so die Leute, die dann irgendwie da so Traktate verteilt haben und habe nur so gedacht, ja, Christen dürfen ja keinen Spaß haben. Und ich spreche immer wieder mit Menschen über den Glauben und es kommt so raus, ja, wenn Gott ist nämlich so, sagen die mir, wenn es uns dann mal ein bisschen gut geht, dann haut er uns wieder drauf, weil es darf uns ja nicht so gut gehen. Was sind da für Bilder? Aber Handschrift des Feindes. Was hat der Feind da für Bilder in unsere Gesellschaft, in unser Denken eingepflanzt über Gott? Hey, Gott hat tausende von Bäumen da reingesetzt ins Paradies. Nur einen sollten sie nicht berühren. Tausende waren da. Was für ein großer Gott. Was für ein fröhlicher, freudiger Gott. Also die größte Freude überhaupt, die jemand hat, das ist Gott selber. Sollte er dann irgendwie uns nicht so behandeln, wie er selber ist? Nein, er hat die größte Freude überhaupt. Der Teufel kennt nur Schadenfreude. Gott ist die wahre Freude in Person und er hat gesagt, hier, esst, alles für euch da, ohne Limit, ohne Grenzen, nur die eine Sache hier, der eine Baum, das ist die Grenze, das ist der Test für eure Freiheit, ob ihr mir vertraut. Und hier sät der Feind Misstrauen. Kann man Gott wirklich trauen? Schaut mal her, das war die zweite Lüge. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet nicht sterben, keineswegs, wenn ihr davon esst. Nein, ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet noch besser sein. Ja, das wollte ja der Satan, deswegen ist er aus dem Himmel gestoßen worden, weil er wollte so sein wie Gott. Und das gibt er weiter an die, die ihm zuhören. Schau mal her, Gott begrenzt dich. Ohne Gott, mit Gott hast du so viel Enge in deinem Leben und so viel Krampf. Mach dich unabhängig von Gott. Dann bist du wirklich glücklich. Dann bist du wirklich frei. Habe ich früher auch gedacht, ja. Nach meiner Konfirmation habe ich auch gedacht, ach, was soll das Ganze mit Gott, und habe das wirklich abgeschüttelt. Und so leben viele Menschen mit diesem völlig falschen Bild von Gott. Kannst Gott nicht trauen? Wenn du dich ihm ganz hingibst, wird er dann nicht vielleicht endlich die Gelegenheit packen und dich nach Sibirien schicken oder nach Afrika? Afrika ist eigentlich ganz schön, oder? Kommt hier jemand aus Sibirien? Nächste Folie. Und das ist das, was ich auch dem Frank gesagt habe vor ein paar Wochen. Frank, ich möchte mal gerne predigen über den Humanismus. Nun, ich war auf einem humanistischen Gymnasium, das heißt also, die Altsprachen Griechisch und Latein wurden gelehrt. Und so nennt man also den Humanismus, eine Rückkehr, ja. Das war so, man kann sich so einfach merken, parallel zur Reformation, also ausgehendes Mittelalter, hat man sich wieder rückbesonnen auf die großen Philosophen der griechischen Antike, hat die wieder gelesen. Es war nicht eine Sache für die Kleriker alleine, sondern der Bildungsstand, plötzlich gab es Bildung, es gab Zugang dazu. Und man hat sich dadurch frei gemacht vom Christentum. Also einen christlichen Humanisten gibt es gar nicht, weil das genau ein Paradoxon, also praktisch, ein Humanist ist jemand, der sagt, ich brauche keinen Gott, um mich in dieser Welt zu bewegen und um meine eigenen Normen und mein eigenes Weltbild zu haben und glücklich zu leben und Gutes zu tun. Ich brauche dazu keinen Gott. Und jetzt ist unsere ganze Gesellschaft davon durchdrungen und wir müssen unseren Feind kennen, weil der Feind, natürlich der Teufel, der tritt ja hier nicht auf mit Schwefel und Hörnern, sondern er tritt ja auf mit sehr wohlklingenden, sehr positiven Philosophien, die uns die Ohren kitzeln und die uns sehr wohltun, weil wir uns dann gebildet und vernünftig und verständig fühlen. Humanismus sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt. Wow, ist doch toll, es geht um den Menschen. Ja? Es geht um den Menschen. Der Humanismus sagt, Materialismus, nur das, was ich greifen, fühlen, empirisch nachweisen kann, existiert. Es gibt also keine unsichtbare Welt, es gibt keinen Gott. Der Humanismus sagt, Naturalismus, es ist alles natürlich erklärbar. Also Evolution ist sein Vorstellungsmodell, wie die Welt entstanden ist. Der Humanismus sagt, es ist alles relativ. Also Werte und Normen verändern sich, es hat alles was zu tun mit dem Umfeld und letzten Endes mit dir selber. Du entscheidest selber, was gut für dich ist und das tue und das ist dann auch gut. Es gibt kein Böse, es gibt kein Schlecht, naja, vielleicht schlecht schon, aber kein Böse, keinen absoluten Maßstab. Es gibt keine Sünde. Definitiv nicht, weil Sünde ist intolerant. Sünde entzweit, Sünde stellt Menschen in eine Ecke. Und deshalb ist es diskriminierend, über Sünde zu sprechen. Und das wird nicht toleriert, obwohl natürlich Toleranz das große Wort ist. Sozusagen der Glaubensersatz, weil Humanismus ja auch eine Religion ist. Toleranz für alles, natürlich nicht für das, was als intolerant empfunden wird. Das schlimmste Übel ist die Diskriminierung. Und da ist also die Gleichheit vor dem Staat, ja, die Gleichheit des Menschen, alle sind gleich, ist so die Maxime, das Oberste. Und das klingt alles super und das haben wir als Christen natürlich auch. Gleichheit vor Gott, jeder Mensch ist gleich vor Gott. Und dennoch ist es etwas, was den Glauben an Jesus total ersetzt. Und damit ist unsere ganze Gesellschaft durchtränkt. Bis dahin, wenn du dich ein bisschen mal informierst, Humanismus, der rühmt sich dessen, dass er die Menschenwürde überhaupt ins Bewusstsein der Gesellschaft gerufen hat. Die Menschenrechte kommen aus dem Humanismus raus. Er will die Menschheit verbessern durch gute Ideen, durch Toleranz und Bemühen. Christentum wird vom Humanismus als rückwärtsgerichtet angesehen. Es gibt dann so alle möglichen Gerüchte. Ja, das Christentum hat ja die Sklaverei nicht abgeschaffen. Auch Paulus wollte es ja nicht. Die Männerherrschaft kommt durchs Christentum. Die ist antiwissenschaftlich. Sie ist eng und gesetzlich, unfrei und intolerant. Und in diesem Klima müssen wir uns behaupten. In diesem Klima müssen wir Christen unsere Position, unseren Standpunkt so vertreten, dass wir zum Wort Gottes treu bleiben, dass wir dem Wort Gottes treu bleiben und dass wir nicht etwas weichspült und verwässern. Nächste Folie. Das Evangelium scheint für den Humanismus nicht tolerant zu sein, weil es den Verstand nicht anspricht und auch die Vernunft nicht anspricht. Und so kämpft der Feind. Er sagt dann zu uns, ja, wir wollen doch nicht, also der Feind spricht dann immer so, als wenn er einer von uns wäre. Ja? Das sind Gedanken, die müssen wir erkennen. Wir wollen doch nicht gesetzlich sein, eng. Ja, wir wollen natürlich schon an Jesus glauben, aber in der Gesellschaft wollen wir Salz sein, aber bloß nicht mit Worten. Ja? Weil solche Worte, ja, das Evangelium ist ja intolerant, das grenzt ja aus. Die Menschen, die nicht an ihn glauben, die sind ausgegrenzt. Davon wollen wir lieber nicht reden. Wir sind in dieser Versuchung, Freunde der Welt zu sein, obwohl Jakobus sagt, wer Freundschaft mit der Welt sucht, hat Feindschaft mit Gott. Wir wollen gerne als klug angesehen werden. Mit wir meine ich, das ist so eine Strömung, die wir natürlich feststellen und die uns Christen natürlich auch schwächt. Ich möchte aus meinem Leben erzählen, ich war früher in einer Gemeinde auch aktiv, die hatte in der Anfangsphase, als sie entstanden ist, eine sehr starke, erweckliche Aufbruchszeit. Dort hat man den Geist Gottes so stark gespürt, Menschen haben sich bekehrt aus allen möglichen Lebensläufen, viele auch aus Drogen und die haben dieses neue Leben richtig gefeiert und dann hat man auch nicht gesagt, komm, wir gehen ins Kino. Nein, komm, wir machen nochmal Lobpreisabend, nochmal einen dritten Lobpreisabend. Hat ihnen viel mehr gefallen, als ins Kino zu gehen. Dann kamen andere dazu, haben das nicht verstanden, nicht so erlebt wie sie und haben dann gedacht, oh, die sind aber gesetzlich, man darf ja nicht ins Kino gehen. Ja? Hosen waren natürlich tabu für Frauen und. So, und jetzt, wo ist die Gemeinde jetzt, 30 Jahre später? Jetzt geht man ins Kino, ist ganz normal, Frauen tragen Hosen, ganz normal. Und jetzt sagen natürlich einige, ja, siehst du mal, viel zu fanatisch früher. Jetzt wird ja eh auch alles akzeptiert, was früher bekämpft wurde. Und so, versteht ihr, so kommt dann der Feind, flüstert uns rein und sagt, hey, wir wollen doch nicht so sein, wie wir früher waren. So früher bei den Anfängern, da waren wir gesetzlich. hey, so wollen wir doch nicht sein. Wir wollen doch nicht so engstirnig sein. Und seht ihr, jetzt immer wieder bei dem Pferd, bei dem berühmten Pferd hier, nicht auf dem Pony, sondern auf dem Pferd reiten, wie wo man wirklich von beiden Seiten runterfallen kann. Und ich möchte hier nochmal die Stellen, lasse ich jetzt mal weg, wegen der Zeit. Nächste Folie. 2. Korinther 10, Vers 5 und besonders hier 3 bis 5 ist sehr, sehr wichtig. Zu verstehen, dass wir aufpassen müssen, welchen Gedanken wir Kraft geben, welchen Gedanken wir Raum geben. Unsere Waffen sind folgende. Paulus sagt, natürlich bin ich auch nur ein Mensch, aber ich kämpfe nicht mit menschlichen Mitteln. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Stell dir vor, du bist in einer... Du bist der Chef von einem Tower in einem Flughafen, ja? Und du stehst in diesem Tower und du bestimmst, welche Flugzeuge landen und welche nicht landen dürfen. So gehen wir mit unseren Gedanken um. Das ist unser geistlicher Kampf, dass wir Gedanken erstmal auch erkennen, wo sie bestehen aus Philosophie und nicht aus der Kraft des Wortes Gottes. Wo sie bestehen aus Halbwahrheiten, wo sie bestehen aus schmeichelhaften Dingen, die uns scheinbar noch mehr Glück versprechen in der Unabhängigkeit von Gott. Wir sind verantwortlich, diese Gedanken nicht landen zu lassen auf unserem Flughafen unseres Lebens. Achtet sorgfältig darauf, jetzt habe ich es, Epheser 5, Vers 15, wie ihr lebt. Gebet, vorletzte Folie. Reden ist Gold, beten ist Gold, habe ich mal so geschrieben. Das passt ganz gut zu dem, was Werner sagte, Gebet ist nicht alles. Gebet ist nicht alles, wir müssen natürlich auch reden. Aber reden ohne Beten nützt gar nichts. Und nur Beten ist auch nicht genug. Denn dazu ist der Kampf zu real. Wir müssen uns bewusst sein, wir brauchen einander, dass keiner von uns sagen kann, ich stehe da drüber. Keiner kann sagen, ich kämpfe allein, ich brauche meinen Bruder, meine Schwester nicht. Ich brauche die Gemeinde nicht, ich schaffe das schon. Wir haben einen starken Wind gegen uns in der Gesellschaft. Einfach zu sagen, dass ich glaube, dass die Ehe zwischen Mann und Frau Gottes geniale Idee war, das ist schon gefährlich heutzutage. Ist natürlich immer die Frage, wie ich es sage. Ich würde auch persönlich sagen, dass ich persönlich glaube das. Und damit verurteile ich niemanden. Und ich habe auch nicht die Verantwortung als Christ, meine Position jedem so hinzuklatschen. Hauptsache, ich habe es gesagt. Hauptsache, ich bin Kämpfer. Nein, da muss Beziehung da sein. Wenn ich meine Position sage, dann muss ich erst die Beziehung suchen. Liebe Geschwister, diese Hausaufgabe müssen wir machen. Diese Hausaufgabe müssen wir tun, bevor wir mit jemandem ins Gespräch kommen, einen Dialog. Sowieso, wenn wir Kinder haben, bis sie ein bisschen älter sind, dann werden wir auch nicht denen einfach nur sagen, so, Papa glaubt das und jetzt musst du das auch glauben. Nein, wir nehmen auch deren Meinung ganz ernst. Aber wir haben ja hoffentlich Beziehungen zu unseren Kindern und lasst uns nicht aus dem Dialog rausgehen. Lasst uns drinbleiben, deshalb im Gespräch bleiben, aber auch auf den Knien bleiben, für unsere Kinder beten. Wir müssen in der Demut bleiben, in der Gnade, ohne Verurteilung und in der Beziehung. Dazu sind die Kleingruppen in unserer Gemeinde Gold wert, Connect Groups, dass wir dort Beziehungen aufbauen. Und da ist es wichtig, dass wir nicht so tun, als wären wir auf dem Ponyhof. Dass wir in diesen kleinen Gruppen nicht so tun, ja, jeder ist für sich. Jeder kann sagen, was er will. Sondern dass wir gemeinsam schauen, was sagt das Wort. Dass wir gemeinsam das Wort Gottes auch bewegen, weil das hat Kraft. Und nicht über unsere Meinung reden, wie wir meinen, die Bibel sagt das, sondern lasst uns zum Text gehen, lasst uns zur Kraft gehen, lasst uns mit den Waffen kämpfen, die Gott uns gegeben hat. Kämpfen nicht gegen Menschen. Wir kämpfen nicht für unsere Meinung. Aber wir kämpfen für die Wahrheit in Gnade. Zum Abschluss, 20-Tage-Gebet, nächste Folie. Gottes Ruf zu den Waffen. Das ist wirklich ein Ruf von Gott für uns als Gemeinde, die wir als eine betende Gemeinde bekannt sein wollen. Ein Ruf zu den Waffen, die wir haben, nämlich das Gebet. Und ich möchte hier sagen, Gebet muss geplant sein. Es passiert nicht automatisch. Deshalb überleg du dir jetzt am Ende dieser Predigt, wie möchtest du dieses nächste Jahr beginnen? Welchen Stellenwert hat Gebet? Es gibt Lebensphasen, in denen du vielleicht steckst, da kannst du gar nicht viel beten. Du hast viele Kinder, hast viel auf der Arbeit zu tun. Du kannst nicht eine Stunde auf den Knien sein, vielleicht noch nicht. Aber es ist für dich in der jetzigen Lebensphase sehr, sehr schwer machbar. Aber fang doch an zu beten in Zeiten, die möglich sind. Auf der Autofahrt. Aber du musst es planen, dass du dann auch eine tolle Lobpreis-CD im Auto hast. Eine Freundin von uns, wenn die ihr Haus putzt, da kannst du gar nicht die Tür, du kommst gar nicht, die macht die Tür gar nicht auf, weil die hat ihre Lobpreismusik so laut beim Putzen, die hört dich gar nicht. Die plant ganz klar, wenn der Putzlappen in der Hand ist, dann wird gebetet, dann wird der Herr gepriesen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das umzusetzen. Alles vermag ich durch den, der mich kräftigt. Wir können es tun. Lasst es uns tun. Amen. Ich möchte einfach bitten, dass wir jetzt noch eine Zeit haben, wo wir jeder für sich überlegen, wie möchte ich das nächste Jahr beginnen? Welchen Stellenwert hat Gebet für mich? Und dass du dir vielleicht auch ganz konkret überlegst, wie du das umsetzen kannst. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Herr Jesus, du bist unser Herr, dem wir folgen. Du bist siegreich, kämpfst für uns. Und du nimmst uns mit hinein in den Kampf. Wir wollen diesen Kampf nicht locker nehmen, sondern ernst nehmen. Kampf um unsere Kinder, auf einer ganz neuen Dimension, die es bisher noch nie gab, wie unsere Kinder beschossen werden, mit so vielen Dingen, die sich gegen die Erkenntnis des Evangeliums stellen. Herr, hilf uns. Alle, die wir Kinder haben, Enkelkinder, dass wir uns bewusst sind, was unser Auftrag ist darin. Und jeder von uns, Herr, der merkt, ich bin nicht gerüstet, ich habe die Waffenrüstung nicht an, ich bin angreifbar für den Feind, ich lebe nicht in einem reinen Herzen, in Vergebung. Und Herr, ich bete, dass auch jetzt diese Zeit, wo du das angesprochen hast, durch den Heiligen Geist offenbart hast, dass du die Personen, die sich angesprochen fühlen, jetzt anrührst und sie spüren, wie die Ketten der Lüge einfach abfallen und Freiheit da ist. Gott ruft dich heraus, ins Licht zu kommen. Es ist kein langer Weg des menschlichen Versuchens. Es ist Gottes Königsweg, einen Schritt in sein Licht zu gehen. Das Gebetsteam ist hier vorne bereit. Wir stehen hier auch als Älteste hier vorne. Wir wollen mit dir beten. Wir wollen dich freisprechen von jeder Lähmung, von jedem Inaktivsein. Und wenn du auch jetzt gerade spürst, in deinem Gedanken ist ein Kampf, so wie Hartmut es vorher gesagt hat, in seinem Eindruck, ein Kampf. Du spürst, da regt sich Widerstand. Du ärgerst dich jetzt richtig über diese Predigt. Möchte ich bitten, komm zu Jesus. Er ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Er ist die Wahrheit. Er ist der, der uns auch als Gemeinde in das neue Jahr bringen möchte, in Einheit und in der Kraft seines Geistes. Amen.